Halleluja. Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung heute Morgen, diese Ankündigung. Ich fühle mich geehrt und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei euch, Pastor Bernd und Iris, für die Einladung zu diesem Seminar gestern und auch natürlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich möchte mich bedanken für eure Gastfreundschaft, für eure Treue und für eure Zuverlässigkeit. Und ihr habt wirklich etwas. Ich habe das gestern vergessen zu sagen, Bernd, in der Weissagung für dich. Der Herr sagt auch, du bist ein Pastor nach seinem Herzen. Diese Worte hatte ich auch noch. Und dasselbe gilt auch für Iris. Also ihr seid ja, das ist ähnlich wie bei Katharina und mir, ihr seid zusammen Pastoren. Und das ist etwas, was ich besonders schätze und ich glaube auch wirklich im Sinne und im Bild des Herrn ist. Nämlich, dass man als Ehepaar gemeinsam im Dienst steht. Dass die Frau des Pastors nicht nur so ein Anhängsel ist, das einen guten Eindruck macht und eine Visitenkarte ist für die Gemeinde oder für den Pastor, sondern genauso mit dient und mit an diesem Karren zieht, in Anführungszeichen, wie der Pastor selbst. Dann sind so viele Dinge einfacher. Weißt du, über die Jahre, wenn ich Katharina, meine wunderbare Frau, nicht gehabt hätte, dann, ich weiß nicht, ob ich noch Pastor wäre. Und wir funktionieren ganz ähnlich wie ihr zwei zusammen. Und bitte merkt euch das, der Herr sagt wirklich zu euch, ihr seid Pastoren nach meinem Herzen. Und ich könnte mir eine große Scheibe abschneiden, also wenn ich so um Bernd rum bin und sehe, wie er mit bestimmten Dingen umgeht, wie er mit seiner Familie umgeht, wie er Quality Time, sein großes Thema im Moment, wirklich lebt, dann denke ich manchmal, wie gesagt, könnte ich mir eine große Scheibe abschneiden. Aber jeder hat seine Stärken. Und es ist gut, wenn wir voneinander lernen und die Bereitschaft haben, voneinander zu lernen. Halleluja. Ich schätze euch sehr und ich freue mich wirklich, hier zu sein heute Morgen. Auch gestern, wir hatten eine super Zeit. Die Leute, die da waren, waren hungrig und offen für das Wort und ich habe nur gute Feedbacks bekommen. Und ich hoffe, dass das auch heute Morgen so sein wird. Ich gehe davon aus. Preis dem Herrn. Vielen Dank auch, Martin, dass du mitgekommen bist. Es ist immer gut, jemanden dabei zu haben. Für Gemeinschaft. Wir haben Quality Time gehabt im Auto, der Martin und ich. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und eigentlich haben wir ja so eine gewisse Verwandtschaft zueinander in unserem Beruf. Ich war ja auch einmal Fotograf. Also das, was er heute Morgen macht, hättest du mich vor 25 Jahren auch tun können sehen. Oder vor, 25 Jahren ungefähr. Ich bin auch mit großen Kameras rumgerannt und habe alle möglichen Situationen und Leute fotografiert. Ob sie das wollten oder nicht, war mir manchmal egal. Also als Fotograf musst du auch ziemlich kühn sein. Und das ist, von daher ist es eine gute Vorbereitung auf den Dienst. Du darfst keine Menschenfurcht haben. Also als Fotograf, wenn du nicht gerade nur Landschaften oder Architektur fotografierst, dann bist du besser ein bisschen kühn, ja, und mutig. Sonst werden dir die besten Aufnahmen, die besten Schnappschüsse immer durch die Lappen gehen. Und andere werden dir voraus sein. Aber preis dem Herrn, das ist nicht mein Thema, das ist alles nur Vorrede heute Morgen, um ein bisschen warm zu werden. Jetzt geht's richtig los. Ich möchte kurz beten und dann beginnen wir. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, für diese Gemeinde, für diesen Ort. Danke, Vater, dass du Türen geöffnet hast und dass du heute Morgen eine Tür des Wortes öffnest. Für uns alle, nicht nur für mich, dieses Wort zu lehren und zu predigen, sondern für uns alle, dieses Wort auch zu empfangen. Wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind so dankbar für deinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und uns das erschließt und eröffnet, was wir in deinem Wort lesen. Halleluja. Vater, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben einander als Brüder und Schwestern. Wir lieben die Gemeinde. Halleluja. Wie wir es heute Morgen auf den T-Shirts der Pastoren lesen können. Vater, wir preisen dich im Namen Jesus. Amen. Amen. So, der Herr hat mich instruiert in der letzten Zeit, dass ich mir so bestimmte Standardbotschaften zulegen soll, die ich immer wieder predige. Natürlich nicht immer wieder am selben Ort, aber immer wieder einmal, wenn der Herr mich so führt und leitet. Und eine solche Botschaft ist, die ich euch heute Morgen bringen möchte. Sie trägt den Titel Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist natürlich keine neue Offenbarung oder etwas in der Art. Aber für mich ist es in den letzten Wochen und Monaten eine sehr, sehr wichtige Offenbarung der Schrift geworden, über die ich viel nachgedacht habe, die der Herr mir nahegelegt hat, sie zu studieren und auch andere mit in diese Botschaft hineinzunehmen. Vielleicht denkst du, ja, gibt es denn so bestimmte wichtigere und weniger wichtige Botschaften für den Leib Christi? Gibt es bestimmte Botschaften, die unbedingt gepredigt werden sollten? Gibt es andere Botschaften, die optional sind? Und obwohl ich glaube, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen sollten im Laufe der Zeit, glaube ich doch auch, dass es tatsächlich solche Bereiche gibt, dass es solche Botschaften gibt, die besser geeignet sind, unser Leben grundlegend zu verändern, als manche Randbotschaften. Also du kannst dein halbes Leben als Christ zubringen mit Themen, die zwar interessant sind, die wichtig sind, die biblisch sind, die irgendwo eine Bedeutung haben, auch für dich, für andere Menschen, für die Nationen, für Israel, für was auch immer. Ja, du kannst deine meiste Zeit des Studiums verbringen mit Endzeit-Theologie, mit Eschatologie und so weiter und so fort. Aber wenn du nicht auch, und ich möchte sagen, dass du eigentlich in diesem Bereich ein Schwergewicht legen solltest, Themen der Schrift studierst, die dein eigenes Leben grundlegend verändern können und auf eine neue Ebene führen können, dann hast du etwas verpasst. Dann hast du etwas verpasst. Du solltest einen großen Teil deiner Zeit erst einmal damit zubringen, dass du dich in das Bild veränderst, zu dem du geschaffen worden bist. Denn ansonsten wirst du für niemanden wirklich hilfreich sein. Amen. Aber du solltest für die Leute um dich herum ein Segen sein. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, sie haben es verdient. Aber es ist auf jeden Fall angenehmer, um Menschen herum zu sein, die tatsächlich Christus ähnlich geworden sind, als mit Christen zu tun zu haben, die, ja, es ist so ein bisschen fragwürdig. Woher kommen sie, was tun sie, was glauben sie? Und wir haben gestern eine Schriftstelle angeschaut, die uns besagt, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Warum war das so? Das war sehr wahrscheinlich so, weil sie durch die Belehrung, die sie empfangen hatten, dermaßen Christus ähnlich geworden waren, dass die Leute um sie herum, die ungläubige Umgebung, schließlich befanden, wir müssen denen einen Spitznamen verpassen. Das ist ja unerträglich. Wir müssen uns wenigstens ein bisschen lustig machen über die. Nennen wir sie doch kleine Christus. Nach ihrem großen Vorbild, Christus. Christen. Halleluja. Und ich hoffe, dass man das auch über euch, über uns, die Gemeinde in Limburg, die Gemeinde in Schaffhausen sagen kann, dass wir kleine Christus sind. Preis dem Herrn. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen zu 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5, das ist meine Eingangsschriftstelle heute Morgen. Hier sagt Paulus, mit einigem Ernst könntest du sagen, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Also, es kann zu Zeiten richtig und notwendig sein, sich zu prüfen, ob man im Glauben ist. Also Paulus hat nicht Dinge geschrieben, die nicht notwendig waren. Paulus hat nicht dauernd die rhetorische Keule gezogen, um den Leuten wieder klarzumachen, wer hier der Chef ist. Und sie zu demütigen mit irgendwelchen Fragen oder Aufforderungen oder Appellen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Man könnte es ja schier meinen, dass ihr es nicht seid. Nein, das hat er so nicht gemeint. Er meinte das durchaus ernst und zum Wohl derer, die seine Briefe lasen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Siehst du, es gibt das, was man christliche Selbstprüfung nennt. Es gibt das, was man Gewissensprüfung nennt. Es gibt das, wo du dich selber reflektierst und dich fragen darfst, ja fragen sollst, wo stehe ich eigentlich in diesem Glauben? Bin ich gläubig im Sinne des Neuen Testaments? Bin ich gläubig im Sinne der Schrift? Wenn ich mich untersuche, was kommt da zum Vorschein? Und bitte, ihr versteht das recht, dieser Appell von Paulus, diese Aufforderung ist nicht im Sinne von Selbstverurteilung, Selbstverdammnis oder Selbstzerfleischung gemeint. Ich hoffe, das ist klar. Amen. Sondern es ist eine ehrlich gemeinte, aufrichtige Aufforderung dazu, sich selber nicht einfach alles zu erlauben und sich auszufransen und in eine Richtung zu gehen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wer man ist. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Und hier kommen wir zu dem springenden Punkt, der die ganze Botschaft heute Morgen ausmachen wird, nämlich, wenn du dich prüfst, ob du im Glauben bist, wenn du dich untersuchst, wenn du diese Selbstprüfung machst, wenn du dich selbst erkennen willst, merkst du dann nicht, dass Jesus Christus in dir ist? Mit anderen Worten, wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht bemerkst, wenn das nicht ein ganz wichtiger Faktor deines Glaubenslebens, deines Lebens überhaupt natürlich, geworden ist, dieses Bewusstsein dessen, dass Jesus Christus in dir ist. Und ich rede jetzt gerade im Moment, ich rede nicht vom Heiligen Geist. Natürlich könntest du sagen, ja, aber der Heilige Geist ist in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht allzu technisch sein. Der Heilige Geist ist natürlich der, der uns Christus vermittelt. Aber hier reden wir davon, dass Jesus Christus in uns wohnt. Die Person, die zweite Person des dreieinigen Gottes, der Sohn Gottes, der Christus, der Gesalbte, der Messias, wohnt in uns. Und Paulus deutet an, wenn dir dieser Gedanke fremd ist, ich könnte es auch anders formulieren, wenn du Christus immer nur außerhalb von dir suchst, wenn all deine frommen Bestrebungen darauf gerichtet sind, Christus zu finden, aber nicht in dir, sondern nur außerhalb von dir, dann ist das doch ein Hinweis darauf, dass du nicht bewährt bist. Dass du nicht bewährt bist. Amen. Wenn du eins und eins zusammenzählst hier, dann kommt genau das dabei heraus. Paulus möchte uns auffordern, herauszufinden, ob wir bewährt sind im Glauben. Und er macht es daran fest, ob wir wissen, ob wir erkennen, dass Christus in uns ist. Halleluja. Dieser Gedanke hat mich sehr, sehr herausgefordert, aber auch bestätigt in meiner Annahme, dass wir es tatsächlich hier mit einer sehr, sehr wichtigen Botschaft zu tun haben. Und du fragst dich vielleicht, ja, gibt es denn andere Schriftstellen, die das auch so deutlich und klar belegen? Und natürlich gibt es die. Weißt du, es ist mit dieser Aussage, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, und mit dem, was wir jetzt schon gelesen und gehört haben, ist es so eine Sache. Nämlich, in der Theorie würden wir alle sogleich zustimmen. Natürlich, Pastor, bitte predige diese Botschaft, denn du liest ja aus der Schrift. Du liest ja Wort Gottes vor, also muss es ja stimmen. Und wir haben es auch von anderen schon gehört. Es ist uns nicht unbekannt, was du hier verkündigst, Pastor. In der Theorie würden wir also alle zustimmen, aber wie sieht es in der Praxis aus? Und meine eigene Erfahrung ist, für mich, für mein eigenes Leben, dass in der Theorie mir diese Wahrheit längst klar ist, aber ich lange Zeit und immer wieder einmal nicht danach gelebt habe. Denn wenn du diese Botschaft fertig gehört hast und verstanden hast, dann wirst du vielleicht merken, dass das eine Veränderung in deinem Leben herbeiführt, die radikaler kaum sein könnte. Die dir eine völlig neue Perspektive gibt. Die dir eine völlig neue Hoffnung gibt. Die dir eine völlig neue Ausrichtung gibt. Wir singen so oft davon, dass wir gen Himmel gewandt sind. Wir reden so oft davon, dass der Himmel geöffnet werden muss. Wir reden so oft in einer Art und Weise und singen auch in einer Art und Weise, dass man meinen könnte, wir müssten Christus vom Himmel herabholen. Aber das entspricht nicht dem, was Paulus hier sagt. Entschuldigung. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr auf den Putz haut. Halleluja. Das entspricht nicht dieser Wahrheit. Wenn Christus tatsächlich in dir wohnt, dann ist er viel näher, als du gedacht hast. Stimmt das? Amen. Aber lass uns eine andere wichtige oder vielleicht sogar die Hauptschriftstelle anschauen, wenn es darum geht, zu glauben und zu verstehen, dass Christus in uns ist. Und das ist natürlich Wenn du die Schrift kennst, wirst du schon wissen, Kolosser 1, Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Und hier sagt Paulus, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was sagt Paulus hier? Du könntest sagen, eigentlich fasst er den Inhalt des Evangeliums zusammen. Er bringt diese Botschaft auf den Punkt. Er sagt, alles, was Gott eigentlich offenbaren wollte und was ihm wichtig ist im Zusammenhang mit seiner Botschaft an die Nationen. Es ist hier explizit die Rede von dem Evangelium an die Nationen. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Nun, natürlich ist das inzwischen kein Geheimnis mehr. Siehst du, wenn im Neuen Testament von Geheimnis die Rede ist, dann ist es manchmal so, dass für uns dieses Geheimnis offenbart ist. Trotzdem handelt es sich im absoluten Sinn um ein Geheimnis, denn für viele Generationen waren diese Dinge verborgen. Und leider muss man sagen, für manche Leute handelt es sich immer noch um ein Geheimnis, nämlich weil sie die Tiefe und die Bedeutung und die Anwendung dieser Wahrheit nicht verstehen. Solange du etwas nicht verstehst, ist es dir ein Geheimnis. Amen. Wir reden ja manchmal auch so, dass wir von Dingen sagen, ja, das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Aber für jemand anderen, der das entsprechende studiert hat, ist es kein Buch mit 7 Siegeln mehr, sondern ein offenes Geheimnis. Und genau das ist auch diese Botschaft von Christus in uns. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun, wenn du jemand bist, der die Schrift regelmäßig studiert und der sich viel Gedanken macht über solche Dinge, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Kommentar beiziehen oder eine Fußnote lesen irgendwo und wirst herausgefunden haben, dass manche Ausleger der Schrift sagen, ja, diese Aussage ist gar nicht so wörtlich zu verstehen, sondern Paulus sagt eigentlich, Christus unter euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus unter euch. Mit anderen Worten, wenn wir heute Morgen hier versammelt sind, als Gemeinde, als Gläubige, dann ist Christus mitten unter uns. Amen. Und natürlich ist das wahr. Christus ist mitten unter uns, aber nehmen wir einfach mal an, er wäre nur mitten unter uns, aber nicht auch in uns, dann wäre das weniger als das, was wir gerade besprochen haben. Verstehst du? Es ist weniger zu glauben, Christus ist mitten unter uns, als es ist zu glauben, dass Christus in dir wohnt. Das ist die höhere Realität, die höhere Wahrheit, wenn du so willst. Wir spielen diese Dinge natürlich nicht gegeneinander aus, denn beides ist wahr. Beides ist wahr. Christus ist sowohl unter uns, in unserer Mitte, als auch in uns. Aber manchmal, wenn du eben Kommentare oder Fußnoten in irgendwelchen Übersetzungen liest, dann musst du anfangen, das, was du eigentlich glaubst, innerlich zu verteidigen gegen das, was man dir da gerade nehmen will. Siehst du, ich denke, ich bin da einig mit Pastor Bernd, er hat es auch gestern erwähnt, in manchen Studienbibeln, die du ansonsten sehr empfehlen kannst, gibt es bestimmte Themen und Abschnitte, die du nicht, besser nicht, gar nicht liest, von diesem oder jenem Ausleger, weil sie so dermaßen in die Irre gehen, dass es dir den Boden unter den Füßen wegziehen könnte. Und was mich immer erstaunt ist, wie Menschen, die eigentlich über weite Strecken so akkurat sein können, so genau sein können und alles wortwörtlich und bis in den Buchstaben genau nehmen, bei anderen Themen ihre eigenen Prinzipien über Bord werfen und zu Kurzschlüssen kommen, die in keiner Weise zu vertreten sind, die jeglicher Logik widersprechen. Aber das ist heute Morgen ja nicht mein Thema. Kolosser 1, Vers 27. Lasst uns ein, zwei, drei andere Übersetzungen lesen dieses Verses und das ganze Bild ein wenig genauer betrachten von dem, was Paulus hier sagt. Ich lese als erstes die Amplified Bible, die englische Amplified Bible vor dieses Verses, allerdings bereits auf Deutsch übersetzt. Also auch das kann man tun. Hier heißt es, denen Gott mit Freude bekannt gemacht hat, wie groß der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses für die Nationen ist, nämlich Christus in und unter euch, die Hoffnung, Klammer, des Erkennens der Herrlichkeit. Halleluja. Und Gott sei Dank für die Amplified Bible, sie verbindet nämlich hier diese beiden Positionen, von denen ich gerade kurz sprach, indem sie sagt, Christus in und unter euch. Wie gesagt, beides ist wahr. Das ist ja auch einfach nachzuvollziehen, denn wenn Christus in uns allen ist, dann ist er logischerweise auch unter uns, wenn wir uns versammeln in seinem Namen. Wie sein Wort ja auch sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Aber lasst uns nicht diese Ebene zu sehr betonen, schon gar nicht auf Kosten der wichtigeren, höheren Ebene, nämlich, dass Christus in mir, in dir, in uns ist. Und du fragst dich vielleicht, worauf will der hinaus? Der ist einfach zu sehr Theologe. Ich kann ihm schon gar nicht mehr folgen. Doch bitte bleib dabei, folge mir. Ich würze das auch immer wieder mal mit persönlichen Erlebnissen und Geschichten, sodass du es verstehen kannst am Ende. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Jahren des Christseins, wo ich diese Dinge alle noch nicht wirklich verstand, war ich insbesondere ausgerichtet auf Christus unter uns. Immer wenn ich mit anderen Gläubigen versammelt war, erwartete ich, dass Christus sich in einer besonderen Weise erweist. Dass er in einer besonderen Weise sich manifestiert. Und das ist auch tatsächlich geschehen. Ich kann mich an Gebetsversammlungen erinnern. Ich habe zeitweise mit Freunden zusammen gewohnt, in einer Art Wohngemeinschaft, über den Sommer, weil ich einen Ferienjob hatte an dem Ort. Und wir hatten eine Gebetsversammlung, zu zweit, zu dritt waren wir. Und auf einmal war der Raum erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, wie ich es bis dahin nicht erlebt hatte. Und das kam ganz klar, könntest du sagen, von außen, in Anführungszeichen, so nahm ich es auf jeden Fall wahr, es war Christus unter uns, der sich da manifestierte. Für mich war es nicht so sehr Christus in mir. Und genau aus diesem Grund verbrachte ich dann wieder lange Durststrecken, wo ich das Gefühl hatte, ich bin wieder verloren, ich bin wieder abgefahren, Christus ist gar nicht mehr da. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn wieder finden soll. Natürlich trieb mich das wieder in die Gemeinschaft, und das ist ja auch keine schlechte Bewegung, Amen. Aber die Motivation, warum du in Gemeinschaft gehst, sollte auch stimmen. Und die Motivation, warum du dich in Gemeinschaft begibst, sollte nicht nur darin bestehen, dass du sagst, dann kann ich endlich Christus wieder erleben. Weil er ist ja nur da, wenn wir zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, sodass er unter uns sein kann. Du solltest im Laufe der Jahre, das war auch bei mir ein langer, langjähriger Prozess, solltest du anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln von Christus in dir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und hier gibt uns die Amplified Bible ebenfalls ein interessantes Detail, wenn sie nämlich liest, der Hoffnung, Klammer auf, des Erkennens, Klammer zu, der Herrlichkeit. Wir wissen ja, die Amplified Bible heißt so, erweiterte Übersetzung, weil sie manche Dinge einfügt, die nicht wortwörtlich im Text stehen, die aber vom Text angedeutet werden und die wichtig sind zu einem besseren, volleren Verständnis dessen, was hier gesagt wird. Und diese Einfügung des Erkennens ist eine wichtige Einfügung. Genau darum geht es. Wir müssen erkennen, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Das, was uns eigentlich gegeben ist. Das, was wir eigentlich brauchen. Das, woran wir uns festhalten können. Das, was unser Leben verändern wird. Wir müssen es erkennen. Was ist Erkennen? Erkennen ist eine, du könntest sagen, Erkennen ist eine Option. Erkennen ist eine Möglichkeit. Erkennen ist ein Angebot. Es gibt viele Dinge zu erkennen, zu verstehen in dieser Welt, aber auch im Reich Gottes, im Wort Gottes, die längst nicht alle erkennen und verstehen. Mit anderen Worten, es ist ein Angebot. Siehst du, manche haben gestern von dem Angebot Gebrauch gemacht, ihre Erkenntnis zu mehren in Bezug auf das, was das Wort Gottes über Gemeinde sagt. Andere haben es nicht gemacht. Nur ich bitte verstehe das nicht falsch. Ich verurteile niemanden. Aber hier siehst du einfach, dass Erkennen etwas ist, das du wollen musst. Erkennen ist etwas, das du aktiv vorantreiben musst. Erkenntnis fällt nicht einfach über dich. Erkenntnis ist nicht einfach nur so eine Gabe Gottes, ein Fluidum, eine Art Geist, der am Sonntagmorgen in der Gemeinde ist und wenn du deine Hände hoch genug ausstreckst, dann fängst du auch ein bisschen was davon auf. Sondern Erkennen ist ein ganz bewusster, aktiver Prozess. Und im Zusammenhang mit Christus in uns, der Hoffnung der Herrlichkeit, bedeutet das nichts anderes, als dass du anfangen musst, genau über diese Wahrheit nachzusinnen, nachzudenken, bis sie anfängt, dir etwas zu bedeuten. Ich meine, du kannst mal die Probe aufs Exempel machen. Bekenne einfach ein paar Mal, morgen früh oder auch heute Nachmittag, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, zeig mir noch mehr, was das bedeutet. Natürlich kannst du und sollst du auch beten für Erkenntnis. Und dann wirst du merken, wie sehr das anfängt, dich zu verändern. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wisst ihr, ich habe manchmal Situationen erlebt, gerade auch in den letzten Jahren, wo ich äußerlich keinen Grund hatte, mich zu freuen, wo ich äußerlich keinen Grund hatte, Hoffnung zu haben, wo, wenn ich nach außen geschaut habe, eigentlich die Frage nahe lag, Christus, wo bist du? Christus, wo bist du? Bist du noch in Schaffhausen? Bist du noch im biblischen Glaubenszentrum? Bist du noch in meiner Familie? Bist du noch in meinen Finanzen? Bist du noch in unserer Bibelschule? Christus, wo bist du? Und eigentlich, wenn du diese Frage anfängst zu stellen, dann müsste dir eigentlich bewusst sein, irgendwas läuft hier schief. Denn was sagt Paulus? Bitte lasst uns diesen Vers einmal kurz anschauen, ist eigentlich eine Einfügung. Ich werde hier Probleme mit der Zeit kriegen, das sehe ich jetzt schon. Römer 10. Römer 10, und zwar Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Paulus redet hier davon, wie die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Wer ist die Gerechtigkeit aus Glauben? Du und ich. Amen. Halleluja. Ich hoffe, dass ihr euch damit eins machen könnt heute Morgen. Du und ich, wir sind die Gerechtigkeit aus Glauben. Er sagt, wie spricht diese Gerechtigkeit? Diese Gerechtigkeit aus Glauben, sagt er, sagt, sprich nicht in deinem Herzen. Es ist interessant, dass Paulus hier zuerst mit einer Negierung kommt. Er sagt, also das sollte sie nicht sprechen. Er sagt nicht zuerst, das sollte sie sprechen, sondern er sagt zuerst, er erwähnt zuerst, wie sie nicht sprechen sollte. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das heißt nämlich, Christus herabführen. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist für die ganz Verzweifelten dann. Nämlich, um Christus heraufzuführen aus den Toten. Sondern, was sagt sie? Wie spricht sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. So sollte die Gerechtigkeit aus Glauben sprechen. Aber sie spricht nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Wer wird mir den Himmel öffnen? Wo ist Christus? So spricht sie nicht. Sondern sie spricht, das Wort ist mir nahe. In meinem Mund, um es zu bekennen. In meinem Herzen, um es zu glauben. Amen. Und das alles wirft uns natürlich zurück auf genau diese Wahrheit, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn er in mir ist und das tatsächlich Realität ist, dann muss ich ihn nicht draußen suchen. Nun, ich merke schon, wie manche anfangen zu denken und zu rotieren in ihren Gedanken. Das bedeutet nicht, und bitte verstehe das mit aller Deutlichkeit, Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr die Hände ausstrecken sollen im Gebet. Das bedeutet nicht, dass wir gemeinsam nicht Christus anbeten sollen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr Christus unter uns suchen sollen. In der gemeinschaftlichen Salbung, all das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass du in deinem Alltag, in deinem eigenen Leben, nicht selten auf das geworfen sein wirst, dass Christus in dir ist. Halleluja. Und dann brauchst du keine spektakulären Führungen mehr. Dann brauchst du keine Zeichen zu sehen in der Außenwelt. Wisst ihr, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Christen sich durch Zeichen leiten lassen. Durch sogenannte Fliese, so wie Gideon ein Vlies ausgelegt hat. Herr, wenn das dein Wille ist, dann lass das Feld trocken bleiben. Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass das Feld nass werden, das ich hier auslege über Nacht. Und all diese Dinge. Du magst sagen, ja, aber steht doch in der Bibel. Wenn Gideon das gemacht hat, warum soll ich es nicht machen? Weil du in einem neuen Bund lebst? Weil Gideon nicht sagen konnte, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit? Weil Gideon nicht sagen konnte, der Heilige Geist wohnt in mir? Weil Gideon darauf angewiesen war, von außen geführt zu werden. Von außen durch äußere Zeichen geleitet zu werden. Aber wir sind nicht nur nicht darauf angewiesen, sondern es ist sogar gefährlich für uns, dies zu tun. Warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil der Teufel der Gott dieser Welt ist. Mit anderen Worten, er kann Dinge im natürlichen Raum arrangieren, sodass sie für dich so aussehen, als wären sie eine Bestätigung oder als wären sie ein Stoppsignal. Dabei sagt der Herr in dir, geh und tu dies, geh und tu das, geh und glaube dies, geh und glaube das. Ohne dass du auch nur ein einziges äußeres Zeichen bräuchtest. Du brauchst es nicht, dass jemand dir einen Kugelschreiber gibt mit der nächsten Feriendestination als Bestätigung. Du brauchst es nicht, dass auf dem Weg hierher alle Ampeln auf grün stehen, damit du weißt, ich bin hier richtig. Ihr lacht. Ich habe früher so funktioniert. Oh Herr, zeig mir, ob ich wirklich in diese Gemeinde gehen soll. Und das Zeichen, das ich als vom Herrn annahm, war, wenn alle Ampeln auf grün standen. Aber wehe, alle Ampeln standen auf rot. Oder es gab irgendwo einen Stau. Herr, vielleicht willst du ja doch nicht, dass ich da hingehe. Herr, vielleicht willst du ja doch nicht, dass ich dies oder das tue. Wir müssen erkennen, dass Christus in uns diese Hoffnung der Herrlichkeit ist. Lass uns eine weitere Übersetzung anschauen von Kolosser 1,27 und zwar die Phillips Translation. Diese ist von J.B. Phillips, einem englischen Autor und Bibelübersetzer des letzten Jahrhunderts, der auch schon einige Jahre verstorben ist, aber sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat. Zum Beispiel das Buch, das es auch einmal auf Deutsch gab, mit dem Titel Dein Gott ist zu klein. Dein Gott ist zu klein. Wunderbares Buch. Und er hat ein Buch geschrieben, das ich habe zu Hause, mit dem Titel New Testament Christianity. Das gibt es nicht auf Deutsch. Aber es ist ein wunderbares Buch. Und von ihm ist diese Phillips Translation, ist eine Übersetzung in damaliges modernes Englisch und sehr schöne, gute Formulierungen teilweise. Auch übersetzt hier. Das sind diejenigen, denen Gott eine Schau des Wunders und der Pracht seines geheimen Planes für die Nationen geben wollte. Und das Geheimnis ist schlicht dies. Christus in euch. Ja, Christus in euch. Und mit ihm die Hoffnung all der herrlichen Dinge, die kommen werden. Halleluja. Philipps betont also die Wahrheit dessen, dass Christus wirklich in uns ist. Christus wirklich in euch ist. Sprich doch mal mit mir zusammen. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Das ist wirklich wert, betont zu werden. Ich sage dir, es wird dein Leben verändern, wenn du anfängst, an dieser Wahrheit zu hangen und sie zu betonen in deinem eigenen Leben und sie auch zu bekennen. Dann aber kommt etwas, das wir nun anschauen wollen, nämlich was ist mit der Formulierung die Hoffnung der Herrlichkeit? Was bedeutet das denn? Und auch hier könntest du wieder wahrscheinlich die unterschiedlichsten Auffassungen hören von Bibelauslegern. Und manche würden dir wahrscheinlich sagen, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist doch nichts anderes als, ist ja völlig klar, Pastor, hast du denn deine Bibel nicht studiert, dass das bedeutet, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Christus in mir, das berechtigt mich zu der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Im Himmel wird alles besser sein. Nun, das ist eine lapidare Wahrheit. Amen. Ich hoffe, das ist uns klar. Im Himmel wird alles besser sein. Das ist eine so dermaßen lapidare Wahrheit, dass wir sie eigentlich gar nicht betonen müssen. Die ist in Stein gehauen, diese Wahrheit. Im Himmel wird alles besser sein. Aber müssen wir tatsächlich warten, bis wir in den Himmel kommen, um die Hoffnung der Herrlichkeit zu erleben? Bitte beachte, dass hier nicht von der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit die Rede ist, sondern von der Hoffnung der Herrlichkeit. Du kannst also, wenn Christus in dir ist, die Hoffnung haben, dass Herrlichkeit sich zeigt in deinem Leben, dass Herrlichkeit sich erweist in deinem Leben. Du magst einwenden, ja, aber du hast doch gerade die Philips Translation vorgelesen und hier heißt es, in euch und mit ihm die Hoffnung all der herrlichen Dinge, die kommen werden. Ja, Amen. Aber das ist nicht erst auf den Himmel bezogen, sondern die Hoffnung all der herrlichen Dinge, die kommen werden, in diesem Leben. Und ich kann euch eins sagen, wenn wir anfangen, das wirklich zu glauben, uns zu prüfen, ob wir bewährt sind, ob wir im Glauben sind und zu erkennen, dass Christus in uns ist, dann werden herrliche Dinge auf uns zukommen. Dann werden wir uns nämlich für würdig halten, für würdig erachten, dass Gott sich an uns und für uns erweist. Dann werden wir nicht in Dauerverdammnis sein. Also du kannst nicht in Dauerverdammnis leben, wenn Christus in dir wohnt. Denn das würde ja bedeuten, dass Christus unter Verurteilung ist. Und das kann nicht sein. Römer 8, 1 und 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder um den Vers mal leicht abzuändern, so gibt es nun keine Verdammnis für die, in denen Christus wohnt. Warum? Weil Christus in ihnen wohnt und die Hoffnung der herrlichen Dinge ist, die kommen werden. Darf ich dich fragen heute Morgen, hast du eine Hoffnung für deine noch verbleibenden 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre auf dieser Erde, je nachdem wie alt du bist? Hast du eine Hoffnung für diese Zeit oder konzentriert sich deine ganze Hoffnung, die du jetzt noch hegst, auf die Ewigkeit? Nun, es mag ja sein, dass du so alt bist, dass du jeden Moment hinübertreten könntest in den Himmel. Dann verstehe ich das. Aber ich denke, das trifft auf niemanden zu heute Morgen. Jeder von uns hat noch 5, 10, 15, 20, 30 Jahre zu leben, mindestens. Amen. Und diese Zeit sollte in deinem Glauben und in deiner Vision, in deiner Schau, angefüllt sein mit einer Hoffnung auf die herrlichen Dinge, die der Herr noch tun wird in deiner Lebenszeit auf dieser Erde. Weil sonst kannst du jetzt schon gehen. Wenn es hier nichts mehr zu hoffen gibt, wenn keine herrlichen Dinge mehr zu erwarten sind, und ich rede von herrlich im Sinne des Reiches Gottes, ich rede nicht von herrlich in dem Sinne, dass du denkst, ja, einen Porsche möchte ich auch irgendwann mal noch fahren. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann noch zu meinem 75. Geburtstag endlich den neuen 5er BMW mir leisten kann. Den du dann in dieser Größe wahrscheinlich nicht mehr brauchen wirst, weil die Kinder längst aus dem Haus sind und kein großer Urlaub mehr geplant werden muss. Also brauchst du keinen 5er BMW mehr, sondern nur noch den 3er oder den 1er. Ich rede nicht von solchen Dingen, obwohl sie eingeschlossen sein können in dem. Bitte versteh das. Halleluja. Sondern ich rede davon, dass du noch eine Berufung zu erfüllen hast in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Du hast eine Berufung zu erfüllen. Gott zählt auf dich. Gott rechnet mit dir. Und er möchte nicht zuletzt deswegen herrliche Dinge in deinem Leben offenbaren und manifestieren. Herrliche Dinge, die mit seinem Willen für dich und dein Leben übereinstimmen und ihm entsprechen. Halleluja. Seid ihr da heute Morgen? Lass uns eine dritte Übersetzung lesen, dieses Verses, und zwar die Williams-Übersetzung. Herr Pastor Manfred, liest du denn heute Morgen nur englische Übersetzungen vor? Nein, ich habe sie alle übersetzt. Aber man muss schon sagen, dass uns der englische Sprachraum hier viel voraus hat. Und dass ich angereizt davon letztlich auch meine Übersetzung des Neuen Testaments gemacht habe. Was schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte fast her war, dass ein Einzelübersetzer ein deutsches Neues Testament herausgegeben hat. Und vielleicht nicht Jahrzehnte, es gibt immer wieder mal welche, aber manche solltest du auch eher gar nicht erst in die Hand nehmen. Ja. Gibt zum Beispiel eine Übersetzung des Neuen Testaments, ein dickes Buch, das auch von namhaften Verlagen bzw. Buchhändlern vertrieben wurde. Und wenn du ein bisschen nachforschst, findest du heraus, dass der Übersetzer ein Alphasöhner ist. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich möchte keine Bibelübersetzung eines Alphasöhners in der Hand haben und lesen und studieren. Denn da ist die Irreführung vorprogrammiert. Amen. Aber die Williams-Übersetzung liest diesen Vers, denen gegenüber Gott erwählt hat, bekannt zu machen, wie herrlich der Reichtum dieses offenen Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung eurer Verherrlichung. Oh, Halleluja! Die Hoffnung eurer Verherrlichung. Und jetzt mögen auch manche wieder einwenden, ja, die Hoffnung meiner Verherrlichung, wann werde ich denn verherrlicht? Das muss doch von dem verherrlichten Auferstehungsleib sprechen, den ich in der Ewigkeit haben werde. Und ja, das mag eine Ebene sein. Vielleicht sogar die der Übersetzer beabsichtigt hat hier. Aber lasst uns wörtlich bleiben in dem, was wir lesen und in dem, was wir verstehen. Ist Verherrlichung etwas, das erst in der Ewigkeit passiert? Ist es Gottes Plan, dich auf dieser Erde, in deinem Leben hier, durch das dürre Tal, durch das dunkle Tal der Todesschatten gehen zu lassen? Alle Tage deines Lebens bist du erniedrigt und in der Niederlage und hast keinen Segen und musst unten durch, wie man so schön sagt, und durch die Wüste gehen. Ist das Gottes Plan für dein Leben? Dass niemand sieht, wer du bist gemäß seinem Bild, dass niemand Christus in dir wahrnimmt? Dass niemand dir etwas zutraut? Dass niemand mit dir rechnet, als einem wichtigen, verändernden Faktor für sein eigenes Leben oder sogar für die Gesellschaft um uns herum. Dass alle Leute dich missverstehen. Ist das Gottes Plan für dein Leben? Ich glaube nicht. Das kann ich nicht glauben. Wir haben es gerade gesungen mit Inbrunst. Wir sind Gottes Kinder. Halleluja. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Das bedeutet nichts anderes als, dass Gott für uns dieselben Pläne hat, die wir auch mit unseren natürlichen Kindern haben, nämlich Verherrlichung. Kann ich sagen, diese Eltern hier, die ihre Kinder lieben, der ich meine Kinder liebe, mit meiner Frau zusammen, ich wünsche für sie Verherrlichung. Ich wünsche Erfolg. Ich wünsche, dass sie zu Ehren kommen. Ich wünsche, dass sie manche Dinge erreichen können, die ich nicht erreichen konnte. Weißt du, ich bin stolz auf meine Söhne. Mein älterer Sohn macht jetzt gerade Abitur. Ein Jahr früher als alle anderen, weil er schon zur Grundschule eine Klasse überspringen konnte. Weil es ihm so leicht fiel zu lernen und wir Maßnahmen ergreifen mussten, dass er nicht sich langweilt in der Schule. Und weißt du, unsere Söhne gehen in Deutschland zur Schule. Obwohl wir Schweizer sind. Ja, wieso das denn? Ja, deine Frau ist ja Deutsche. Nein, das ist das, was die Leute immer sagen und fragen dann. Macht ihr das, weil deine Frau eine Deutsche ist? Nein, sondern weil wir gemerkt haben, dass das deutsche Schulsystem in diesen Dingen viel besser ist. Da kannst du nämlich ab der 5. Klasse ins Gymnasium gehen. Dann, wenn die Kinder gefördert werden müssen. In der Schweiz ist es so, dass du mitten im Teenageralter mit 14, 15 die Entscheidung treffen musst, ob du aufs Gymnasium gehst. Und das ist für mich damals zum Stolperstein geworden. Also mit 14, hallo, alles was ich mit 14 im Kopf hatte, war Rockmusik, schöne Mädchen, ein paar Bücher, die mich vielleicht noch interessierten, essen, trinken und auf die Eisbahn gehen. Das war alles, was mich interessierte mit 14. Möglichst schnell erste sexuelle Erfahrungen machen. Das war es, was mich interessierte mit 14. Also natürlich war ich damals nicht gläubig, ja, ich verstehe das schon richtig. Und so kam es, dass ich nicht ins Gymnasium ging. Aber für meine Söhne will ich etwas anderes. Halleluja. Ich will, dass sie verherrlicht werden. dass sie früh zum Erfolg kommen, dass sie früh zum Segen kommen, den ich mir über Jahre erkämpft habe, in Anführungszeichen. Und das ist es auch, was Gott für dich will. Und er will es auf der Grundlage dessen, dass sein Sohn ja bereits in dir wohnt. Siehst du, wenn du verherrlicht wirst, du könntest immer, wenn du nicht glauben kannst, dass er das tut, könntest du immer sagen, ja, er verherrlicht ja Christus in mir. Und da ist ja, was war es dann? Er verherrlicht Christus in dir. Er will, dass Christus in dir zu Ehren kommt. Er will, dass Christus in dir sichtbar wird. Halleluja. Was kann das zum Beispiel bedeuten? Weißt du, ich für mich zum Beispiel strebe es an, Erfolg zu haben als Prediger. Ich war vor einigen Wochen, für fast 3 Wochen mit einem Pastorenfreund, Pastor Jens Garnfeld, für die, die ihn kennen, aus Kopenhagen, Dänemark, hatte ich das Vorrecht, zusammen in Südamerika zu sein. Süd- und Mittelamerika, wir waren in Peru, Guatemala und Mexiko. Und ich merkte während dieser Zeit ganz deutlich, dass Gott mich verherrlichte. Ich wurde dort Prophet genannt. Also ich würde mich nie selbst einen Propheten nennen. Diese Leute nannten mich von sich aus einen Propheten. Wenn ich auf die Bühne trat, um zu predigen, was ich auch als Vorrecht empfand, denn eigentlich war Pastor Jens eingeladen und nicht ich, aber ich habe mindestens 5 Mal gepredigt dort in der Zeit. Das war für mich Verherrlichung. Gott hat mich gezeigt. Gott hat gezeigt, was er in mir getan hat, durch Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er hat den Leuten gezeigt, was er durch mich tun konnte, weil ich bereit war, Christus in mir auch herauszulassen. Halleluja. Also nannten sie mich einen Propheten. Weißt du, wenn du ein Prophet genannt wirst, kannst du auch als Prophet agieren. Wir hatten eine Versammlung mit Leitern einer Gemeindebewegung in Mexico City. Und es war so eine Leiterversammlung und Pastor Jens predigte eine halbe Stunde. Und dann stand der Leiter auf, ein Apostel, und der wirklich ein Apostel ist, und sagte, so, diese 40 Leiter, die hier versammelt sind, die möchten jetzt alle eine Weissagung bekommen. Und was tust du dann? Anfangen zu argumentieren, dich still zurückziehen und sagen, das ist aber nicht die Art und Weise, wie ich das glaube. Nein, sondern du lässt Christus in dir heraus und fängst an zu weissagen, was das Zeug hält. Und zwar nicht aus dem Fleisch, sondern aus Christus, der in dir ist, heraus. Und dann wirst du Verherrlichung erleben. Und das kann für dich sein in deinem Beruf, es kann für dich sein in deiner Berufung, es kann für dich sein in deiner Familie oder was auch immer dir wichtig ist und wo du den Anspruch hast, dass Christus sichtbar werden soll, da wirst auch du Verherrlichung erleben. Halleluja! Glory to God! Lass uns noch 2, 3 weitere Schriftstellen anschauen, die in dieselbe Kerbe schlagen, wo wir ganz deutlich sehen, dass Christus tatsächlich in uns ist. Eine solche Stelle ist Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Sprich doch mal mit mir zusammen. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vorhin haben wir über das Erkennen dieser Wahrheit gesprochen. Hier müssen wir für einen Moment über den Glauben sprechen. Wie kannst du eine so ungeheuerliche Wahrheit, wie dass Christus in dir lebt, dass Christus in dir wohnt, der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, dass das tatsächlich so ist. Wie kommst du zu dieser Erkenntnis und zu der Realität davon? Indem du es glaubst. Du musst es glauben. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Und gemeint damit ist die Zeit des Lebens, die er noch in einem physischen Leib zu verbringen hat. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, mein ganzer Wandel auf dieser Erde, all das, was mir noch an Zeit übrig ist, lebe ich im Glauben. Halleluja. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wie glaubt er an diesen Sohn Gottes? Offensichtlich glaubte Paulus nicht so an den Sohn Gottes, dass er immer außerhalb war. O Christus, führe mich. O Christus, leite mich. O Christus, brich den Himmel auf. O Christus, segne mich endlich. O Christus, heile mich. O Christus, tu dies. O Christus, tu jenes. O Christus, überzeuge doch die Leute von deinem wunderbaren Evangelium. Das war nicht die Stoßrichtung von Paulus. Sondern was glaubte Paulus? Er glaubte an Christus in mir. Er glaubte an Christus in sich. Er glaubte, dass er gar nicht mehr selbst lebte, sondern Christus in ihm. Halleluja. Nur wie kannst du das wirklich umsetzen? Nur durch den Glauben. Also das ist ja etwas, denn wenn du in den Spiegel schaust, wenn du nachher rausgehst und in den Spiegel schaust, du musst nur an dir herabblicken und du siehst immer noch, es bin doch nur ich. Pastor Bernhard hat vorhin davon berichtet, wie er auch manchmal solche Erfahrungen macht, in den Spiegel schaut und sich fragt, wie konnte der Herr mich als Pastor einsetzen? Weil Christus in ihm ist. Und weil er angefangen hat, mehr und mehr Gebrauch zu machen von dieser wunderbaren Wahrheit. Weißt du, all das, was wir tun im Namen Jesu Christi, können wir nur tun, weil Christus in uns lebt. In meiner natürlichen Kapazität würde ich heute Morgen nicht hier stehen und euch das Wort Gottes predigen. Wenn ich meinen natürlichen Neigungen gefolgt wäre, dann wäre ich heute der Fotograf hier. Und Martin, du verstehst mich recht, gell? Halleluja. Es ist eine Frage der Berufung, die auf deinem Leben ist. Du kannst Dinge tun, weil Christus in dir ist, die du niemals tun könntest, wenn Christus nicht in dir wäre. Und wenn du weißt, dass du zu Dingen berufen bist, sie zu tun, dass Gott sie von dir erwartet, dann bitte setze alles daran, dir diese Grundlage im Glauben, in der Erkenntnis zu erfassen, die du brauchst, um deiner Berufung nachkommen zu können. Denn wisst ihr, eine Sache, die mich angefangen hat zu bedrängen in den letzten Monaten, vielleicht sogar bis Jahre, war die nämlich, Herr, kann ich meine Berufung erfüllen? Herr, wenn ich so weitermache wie bisher, werde ich meine Berufung erfüllen? Und darf ich dir etwas sagen, das ist im Sinne der Selbstprüfung geschehen, so wie Paulus uns auffordert, es zu tun. Mir ist klar geworden in den letzten 2-3 Jahren, wenn ich so weiter gelebt hätte, wie ich vor 3 Jahren noch lebte, dann würde es in Frage stehen, ob ich meine Berufung erfüllen kann, auf der Höhe, die Gott eigentlich mir zugedacht hat. Und wenn du solche Gedanken auch kennst oder sogar vielleicht innerlich bestätigt weißt, dass es bei dir auch so ist, dann fange etwas an zu ändern daran. Dann fang an, daran etwas zu ändern. Dann frag den Herrn, Herr, was braucht es? Was muss ich haben? Was muss ich wissen? Was muss ich verstehen? Was muss ich glauben, damit du mich noch mehr gebrauchen kannst? Im Sinne der Berufung, die du für mich hast. Halleluja. Nun, ich könnte hier noch lange weiter predigen, aber ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um folgende Frage zu stellen. Nämlich, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, ist denn Christus in jedem von uns? Bitte verwechsle diese Botschaft niemals mit dem, was vielleicht auch manche Esoteriker sagen würden, nämlich der Christusgeist wohnt doch in uns allen. Weißt du, manche der Phrasen, die solche Leute gebrauchen, klingen doch allzu sehr nach dem, was wir glauben. Und wenn du irgend so einen Esoterik-Kanal anstellst im Fernsehen oder dich ein bisschen auskennst mit dem, was diese Leute glauben, dann wirst du manchmal erstaunt sein, wie ähnlich ihre Terminologie ist. Ich habe vor einiger Zeit mal, bin ich vom Herrn geführt worden, eine bestimmte Frau zu googeln, die in der New Age-Bewegung der 80er Jahre eine wichtige Rolle spielte. Und als ich dann diese Frau fand, erkannte, sie hatte eine eigene Webseite natürlich und so weiter. Und weißt du, was da auf dieser Webseite zu haben ist? Ein tägliches Andachtsbuch. Und ich las 1-2 Tage oder Kapitel in diesem Buch und das klang fast so wie unsere Andachtsbücher. Und trotzdem meint sie etwas ganz anderes. Sie meint nicht, dass du Jesus Christus als Herrn angerufen hast, sondern sie meint, der Christusgeist erfüllt den ganzen Kosmos. Und wir müssen uns nur entsprechend öffnen, damit wir diesen Christusgeist wahrnehmen und nutzen können. Etwas in dieser Art. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich weiß gar nicht wirklich, ob Christus in mir wohnt. Bin mir gar nicht sicher, weil ich nie Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht habe. Und das ist der einzige Weg, wie du diese Wahrheit sicherstellen kannst. Nur wenn du Jesus als Herrn deines Lebens angerufen hast. Nur dann kannst du sicher sein, dass Christus tatsächlich in dir wohnt, so wie wir es heute Morgen gehört haben. Ich lese noch einmal diese Verse aus Römer Kapitel 10. Denn hier ist es, wo Paulus genau über diese Dinge spricht. Und das ist es auch, was notwendig ist, um gläubig zu werden. Weißt du, es ist so einfach, gläubig zu werden. Es ist so einfach, diesen Schritt zu tun, hin zur neuen Geburt. Die neue Geburt kannst du nicht machen. Die Errettung kommt nicht aus dir, sondern die Errettung kommt von Christus. Und bevor du nicht Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, ist er außerhalb von dir. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich am 10. Dezember 1984, und ich war damals ein Künstler und hatte ein eigenes Atelier, und ich war mit Freunden zusammen, wir bereiteten gerade eine Ausstellung vor, die wir im Frühjahr halten wollten, und der Herr hatte schon seit einiger Zeit an mir gewirkt und gearbeitet, und ich wusste, der Zeitpunkt ist nahe. Ich muss mich bekehren. Wenn ich mich jetzt nicht bekehre, wird der Herr nicht noch einmal wiederkommen. Er hatte so oft schon angeklopft. Und ich rauchte 3 Züge von einem Joint, bevor ich gläubig war. Ich weiß, wenn du mich heute siehst, was, der Mann hat mal gekifft? Ja, der Mann hat mal gekifft. Und ich kann es niemandem empfehlen, das zu tun. Kleiner Nebengedanke, aber vielleicht hilft er jemand. Weißt du, heute wird ja viel darüber diskutiert, ob man Haschisch und diese leichteren Drogen legalisieren sollte. Und es sei doch dasselbe, wenn man einen Alkoholrausch hat oder einen Rausch von einem Haschisch-Joint oder Marihuana-Joint. Und ich kann dir sagen, es ist nicht dasselbe. Es ist etwas Grundanderes. Denn Marihuana, Haschisch ist eine halluzinogene Droge und du wirst in diesem Rausch Dinge sehen und Dinge erleben, die du in keinem Alkoholrausch jemals erleben wirst. Und es ist eine Droge, die deine Psyche angreift. Und deswegen sollten diese Drogen auf keinen Fall legalisiert werden. Das war nur ein Nebengedanke. Ich war also in diesem Atelier, nahm 3 Züge von einem Joint und merkte, jetzt komme ich auf Horror. Ein Horrortrip fängt an. Und ich stand auf, ging aus meinem Atelier die Treppe hinunter und sagte, Jesus, komm jetzt in mein Leben. Und weißt du, was dann geschah? Ich spürte, wie eine Kraft von oben herabkam, wie auf meine Schultern, wie wenn etwas Neues, eine Person auf mich kommt. Jesus Christus kam in mein Leben. Er kam in mich hinein, von diesem Moment an war er in mir, nicht mehr außerhalb von mir. Aber ich musste ihn einladen. Ich musste zu ihm sagen, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Und das genügte ihm, da war kein Zögern von seiner Seite. Da war nicht das leiseste Zögern und dich kann ich ja gar nicht brauchen und du hast ja gerade gekifft. Werde erst wieder nüchtern. Nein, Jesus kam mitten in diesen beginnenden Rausch hinein. Und ich war sofort wieder nüchtern. Und der Horrortrip hörte auf. Halleluja. Und so glaube ich auch, wenn du Jesus noch nie eingeladen hast in dein Leben oder diese Entscheidung erneuern willst heute Morgen, weil du abgefallen oder zurückgefallen bist von einer klaren Nachfolge, dann glaube ich, dass Jesus wieder ganz neu dich erfüllt oder dich zum ersten Mal erfüllt und dass der Horrortrip aufhört. Halleluja. Und wenn das dich betrifft heute Morgen, dann lass uns doch einfach zusammen beten. Und ich möchte zuerst für die beten, die sagen, ich habe diese Entscheidung noch gar nie getroffen. Was muss ich tun? Lasst uns alle zusammen aufstehen. Alles, was du tun musst, um errettet zu werden, ist das, was Paulus hier schreibt, im Römerbrief, Kapitel 10. Nämlich, du musst mit dem Mund bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Und du musst mit deinem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Warum das, magst du sagen? Weil damit feststeht, dass Gott Jesus Christus und sein Werk tatsächlich angenommen und bestätigt hat. Gott hätte Jesus nie aus den Toten auferweckt, wenn er nicht einverstanden gewesen wäre mit diesem Weg. Amen. Deswegen musst du in deinem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Damit machst du dich eins mit Gott, teilst seine Meinung, teilst seine Sicht der Dinge. Und lass uns doch gleich alle zusammen das beten. Amen. Vater im Himmel, wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir dich kennen wollen, weil wir deine Kinder sein wollen. Wenn wir es noch nicht sind, wollen wir es werden. Vater, du hast gesagt, wenn wir deinen Namen anrufen, dann wirst du uns erretten. Und so sagen wir heute Morgen, Jesus ist mein Herr. Und ich glaube in meinem Herzen, dass du Jesus aus den Toten auferweckt hast. Und dass er auferstanden ist. Zu meiner Rechtfertigung. Darum bin ich von heute an ein legitimes Kind Gottes. Ich bin frei vom Teufel und frei von der Sünde. Frei, ein neues Leben zu leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vater, und dein Wort sagt auch, wie viel mehr wirst du den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und so glaube ich dir heute Morgen, Vater, dass der Heilige Geist in der Fülle in mir ausgegossen ist. Ich empfange den Heiligen Geist jetzt. Ich gebe dem Heiligen Geist jetzt Raum. Und das Zeichen der Erfüllung des Heiligen Geistes ist das Reden in neuen Zungen. Und auch diese Gabe habe ich empfangen. Ich preise dich, Vater. Halleluja. Schebrede de Cristo dolobo. Schebriedo lo fabaketo nomosso. Girembriendo lo canta praia. Halleluja. Wenn du heute Morgen diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, dann möchte ich bitten, dass du den Mut aufbringst, nach vorne kommst und dich zu diesen Leuten begibst, die mit dir noch ein Gespräch führen werden, dir ein paar Dinge mitgeben werden. Und ich möchte noch für eine zweite Gruppe heute Morgen beten. Nämlich du sagst, all das habe ich schon erlebt, all das habe ich schon getan, aber es ist verschüttet worden. Die Umstände, der Feind, Menschen, all das hat dazu mit beigetragen und mitgewirkt, dass ich nicht mehr dieselbe Liebe habe. Dass ich nicht mehr dieselbe Zuversicht, nicht mehr dieselbe Gewissheit habe. Manchmal zweifle ich sogar daran, ob ich wirklich in den Himmel kommen würde, wenn ich jetzt sterbe. Und weißt du was? Der Herr möchte nicht, dass du einen Tag länger so lebst. Das ist ein schreckliches Leben, wenn du dich Christ nennst, aber du weißt nicht einmal, ob du wirklich es schaffst, in den Himmel zu kommen. Dafür hast du dich doch bekehrt, unter anderem. Und es gibt Gründe, die dazu beitragen, dass uns das manchmal abhanden kommen kann. Aber es muss nicht so bleiben. Und so möchte ich dich auffordern, wenn das heute Morgen dich betrifft, komm hier nach vorne. Triff neu eine Entscheidung. Mach sie fest. Lass kurz für dich beten von Pastor Bern und Iris und von mir. Lass dir kurz die Hände auflegen, sodass du neu mit Zuversicht in die Zukunft gehen kannst und weißt, dass Christus wahrhaftig in dir wohnt und dass du es locker in den Himmel schaffen wirst, nicht weil du ein guter Mensch warst, sondern weil du an den Retter glaubst. Halleluja. Bitte zögere nicht. Weißt du, ich habe in den letzten Monaten immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die mich nicht haben gut aussehen lassen. Schäm dich nicht. Sei kühn. Halleluja. Preis dem Herrn.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.